Wenn letzte Woche die eine Reihe geendet hat und nächste Woche, also letzte Woche die Reihe geendet hat und nächste Woche die neue beginnt, was ist dann heute? Genau, heute gibt es einen quasi extra kleinen Teil, vielleicht schon einen Vorgeschmack auf die nächste Reihe. Es wird heute nämlich auch nicht weniger witzig. Es gab immer wieder mal so Wünsche und ein Wunsch war mal auch über das Thema Segne deine Feinde zu sprechen. Ja? Ist praktisch, wer, der vielleicht bei YouTube mal geguckt hat, ist das auch genauso angeschlagen. Segne deine Feinde. Huh, das ist natürlich schon nicht ohne, wobei das noch nett ist. Eigentlich heißt das Thema anders, das habe ich nämlich mal kurz umgebaut. Es ist natürlich die Frage, liebe deine Feinde. Das kann man eigentlich fragen, ist das ein Witz? Liebe deine Feinde. Sich selber zu lieben, fällt ja dem einen oder anderen vielleicht schon schwer. Seinen Nächsten zu lieben, ist manchmal schon eine große Herausforderung. Und jetzt auch noch seine Feinde zu lieben, das muss eigentlich ein Witz sein. Ja? Ein Übersetzungsfehler oder was auch immer. Wie soll man das können? Und auch mal andersrum gefragt, ist es überhaupt sinnvoll? Wir machen es ganz praktisch. Ich habe euch von ein paar Beispiele. Ich fange mal ganz einfach an, wenn wir schon bei Schach sind. Stellt euch vor, ihr spielt Schach. Und irgendwie möchtet ihr euer christliches Dasein irgendwie deutlich machen und lasst den anderen einfach gewinnen. Ihr schenkt ihm euren König, ja, und sagt damit, ich will meine Feinde lieben und damit hast du gewonnen. Könnte man so machen, ja. Oder beim Fußball, stellt euch vor, ja, die eine Mannschaft sagt, ach komm, wir sind heute voll durchdrungen durch Feindesliebe, die 3 Punkte schenken wir euch, ja. Kann man machen, weiß ich nicht, ob es überhaupt einer macht, ja, aber ich denke mal, man merkt schon, ist eher, glaube ich, ein Witz, ja, aber ist einem als Christ nicht manchmal schon der Gedanke durch den Kopf gegangen, ja, so Feindesliebe, gehört das vielleicht überhaupt dazu, müsste man das vielleicht doch machen, wer weiß, was sich verändert. Okay, gehen wir mal von dem weg, dieser Theorie, vielleicht ein bisschen praktischer, ganz persönlich, du bist im Büro und du hast einen Kollegen, vielleicht in der Schule einen Mitschüler, der dich mobbt, der dich fertig macht, der dir das Leben schwer macht. Vielleicht ein Nachbar, der nervt, der laute Musik hört, vielleicht deine Kirschen klaut, ja? Oder vielleicht am Sonntag den Rasen mäht. Das reicht immer zur Eskalation in der Nachbarschaft. Ja? Feindesliebe? Vielleicht sogar jemand, der dir nach dem Leben trachtet. Also weg von diesem kleinen Problemchen, sage ich jetzt mal, die natürlich auch ganz groß werden können. Aber vielleicht jemand, der wirklich persönlich nach dem Leben trachtet. Feindesliebe. Einfach lächeln, weitergehen. Der wird schon aufhören, wenn ich so nett bin. Gehen wir noch eins weiter. Wie ist es eigentlich im Staat? Strafrechtlich in Deutschland. Ein Dieb, ein Mörder, ja, der mich beraubt oder gar vielleicht einen Teil meiner Familie tötet. Und jetzt? Soll ich ihn aus Feindesliebe laufen lassen? Vielleicht gar nicht anzeigen. Vielleicht würde er dann ins Nachdenken kommen und vielleicht wären auf die Länge die Gefängnisse dann leer. Wer weiß. Feindesliebe in diesen Dingen? Oder gehen wir noch eins weiter? Im Moment gibt es Kriege. Israel nach dem Massaker. Hätte Israel vielleicht mit Feindesliebe antworten sollen? Hätten sie diesen Hass mit Liebe beantworten sollen? Ein Strauß Rosen statt Raketen? Politik? Weiß man, wie es ausgegangen wäre? Russland überfällt die Ukraine? Wenn die Ukraine gesagt hätte, hey, aus Feindesliebe. Also wenn hier jemand dein bisschen Land nimmt, dann gib ihm doch den Rest auch noch dazu. Nimm doch das Land und dann hört der Putin doch hoffentlich auf, wenn ich das so lieb mache. Und ihr merkt, Feindesliebe, wo fängt es an, wo hört es eigentlich auf? Wir wollen das heute so richtig ethisch mal beleuchten. Ich liebe ja Ethik, jetzt nicht in Form von nicht religiöser Unterricht, sage ich jetzt mal, sondern Ethik in Form von, wo man sich über genau solche Themen unterhält. Wie kann ich ganz praktisch mein Christsein auch leben? Und um die Feindesliebe wirklich zu verstehen, muss ich wissen, wo sie steht. Die steht ja nicht in der Bibel irgendwo halt, ich sag mal zwischen Seite 1 und 2, ja, sondern sie steht ganz bewusst in der Bergpredigt. Die geht Kapitel 5, 6 und 7. Und eigentlich müsste sie auch nicht Bergpredigt heißen, sondern sogar Berglehre. Wir gucken nämlich mal rein. Sie beginnt nämlich so. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er begann sie zu unterweisen. Man merkt schon relativ schnell, es ist kein allgemeiner Satz, wo es in der Bergpredigt drum geht, der irgendwie für alle ist, sondern er sagt es explizit seinen Jüngern. Ob es jetzt nur die 12 war, vielleicht der erweiterte Kreis, das weiß man jetzt in dem Sinn nicht. Aber es geht vor allem um die, die es ernst meinen mit der Nachfolge mit Jesus. Es geht nicht für alle, nur für die Jünger. Und vielleicht ganz schön so am Rand, ja, er setzte sich zu seinen Jüngern. Das war damals so richtig üblich, ja, der Rabbi setzt sich zu seinen Jüngern und lehrt sie. Das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie nicht das Smalltalk war, das ging genau stundenlang, ja, aber trotzdem diese auf Augenhöhe zu sein. Das Volk war vielleicht dabei, also die, wo ihm ja gefolgt sind in dieser Zeit, die haben sich vielleicht irgendwo am Rand, vielleicht so riesige Ohrlappen gekriegt. Ja. Spannend ist aber, dass am Ende der Bergpredigt, also in Kapitel 7, heißt es dann, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, also diesen Block Bergpredigt, dass sich das Volk entsetzte. Beeindruckend steht manchmal in anderen Übersetzungen, oder erstaunt oder betroffen über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das heißt, das Volk hat gedacht, wow, was war jetzt das? Ja, was hat er da seinen Jüngern irgendwo beigebracht? Und ich glaube, als das Volk es zum ersten Mal hört, haben die echt gedacht, also entweder ist der Jesus ein ganz großer oder ein ganz großer Spinner. Eins von den beiden. Weil wie soll das gehen? Die ganze Bergpredigt ist eigentlich eine Herausforderung. Man muss es sich fast vorstellen wie so eine Bergbesteigung. Wie wenn man so praktisch langsam hochgeht und langsam wird die Luft immer dünner. Und ich will euch so ein bisschen reinnehmen in die Bergpredigt, um dann deutlich zu machen, warum, ich sage jetzt mal, die Feindesliebe da genau dort steht, wo sie steht. Und dann kann man von diesem Punkt aus relativ schnell auch entscheiden, wann Feindesliebe angebracht ist und wann nicht. Es geht los, wenn ihr euch das wie so ein Berg vorstellt, ganz unten die Jünger. Er beginnt seine Bergpredigt, hier, so geht's los, ja, dass er ihnen erstmal auch sagt, er stärkt die Jünger und sagt, hey, selig sind oder glücklich sind die geistlich Armen, die Trauernden, die Friedfertigen, die nach Gerechtigkeit dürsten, die Barmherzigkeit ausgeben, die Frieden stiften, die verfolgt werden. Und ermutigt sie, dass sie da belohnt werden, ja? Dass sie getröstet werden, dass sie gesehen werden. Gott ist bei dir. Und er sagt ihnen, aber ihr seid das Salz und Licht. Und er beendet so diese kleine Phase für die Jünger. Genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Und mit diesem Rucksack, ja, mit dieser Ermutigung an die Jünger, geht es jetzt los auf diese Bergpredigtsteigung. Und ich nehme euch jetzt mal ganz kurz rein. Manche, die sag mal, Bibelwissen haben, wissen vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich sage mal, auch das Andeuten hilft auch jemand, wenn er vielleicht jemand sagt, das habe ich jetzt nicht ganz so vor Augen. Aber man merkt schon, wie es sich zuspitzt. Am Anfang sagt er nämlich, die Erfüllung des Gesetzes. Ich bin nicht gekommen, irgendwie Gesetze wegzutun, sondern ich bin gekommen, nicht wegzunehmen, sondern zu erfüllen. Im Letzten sagt er eigentlich, eure Einstellung zum Gesetz muss besser sein wie die der Pharisäer. Und die hatten ja schon ein hohes Level, alles Mögliche einzuhalten, klein und klein. Und er sagt, euer Verhalten zum Gesetz muss eigentlich besser sein. Wie soll das gehen? Ganz einfach, indem er eben immer wieder sagt, es muss nicht nach dem Buchstaben gehen, da haben die Pharisäer ja ganz genau geguckt, sondern es muss von dem Herzen kommen. Und das macht er dann ganz praktisch. Er sagt dann immer wieder Dinge aus dem Alten Testament und verdeutlicht, was er damit meint, dass man es besser macht. Zum Beispiel sagt, ihr kennt ja, jetzt sind wir beim nächsten Schritt, Thema Mord, du sollst nicht töten. Hat nach jeder vor Augen? Klar, wenn ich jemanden umbringe, ist nicht gut. Jesus sagt aber, ich sage euch aber, wenn einer auf seinen Bruder nur zornig ist oder ihn Idiot nimmt oder verflucht, der kommt schon vors Gericht. Das ist schon töten. Ehebruch, das Nächste. Ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch aber, Wenn irgendjemand eine Frau nur ansieht und sie begehrt, der hat die Ehe schon gebrochen. Also wird nicht einfacher, es wird schwerer. Scheidung. Man muss dazu wissen, dass man damals seine Frau einen Scheidebrief geben durfte, zum Beispiel, wenn sie ihr Essen verbrannt hat. Ja, muss man nur so am Rand wissen. Ja? Weiß nicht, ob das heute für manche auch interessant wäre. Ja. Aber er sagt eben, hey, so könnt ihr nicht mit umgehen. Ja? Es gibt den Scheidebrief, stimmt, den mussten wir irgendwann mal einführen, weil sonst sowieso Chaos gekommen wäre. Ja? Aber so wie ihr es praktiziert, ist eine Katastrophe. Ihr sollt euch nicht scheiden lassen, außer wegen Ehebruch. Also nicht wegen so harmlose Dinge, da muss schon richtig was vorfallen. Schwören. Da ging es darum, dass man sagt, wenn ich auf Gott schwöre, muss ich es auch einhalten. Und Jesus sagt aber, ihr sollt gar nicht schwören. Ja, weder auf Gott noch auf irgendwelche andere Dinge. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Was versucht ihr, irgendwas zu bekräftigen? Also das Level wird auch wieder hochgehoben. Und dann geht es noch weiter. Das ist jetzt schon die Wegebnung zur Feindesliebe, nämlich Vergeltung. Ihr wisst, im Alten Testament steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn einer dir dein Auge aushaut, dann soll der auch sein Auge bezahlen. Da gab es ganz klare Regelungen im Alten Testament, was passiert. Und Jesus sagt, wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halt ihm auch noch die andere Wange hin. Wenn dir einer dein Hemd will, dann gib ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer dich zwingt, und es war damals ja möglich, weil die Römer zum Beispiel die Juden immer wieder dazu zwingen durften, sie eine Meile ihr Gepäck zu tragen. Wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh eine zweite mit ihm. Und du denkst, pff, warum? Ja? Das geht doch fast gar nicht. Und jetzt kommt dann die Feindesliebe. Jetzt haut er dem Ding noch den Deckel raus. Und er schreibt, und ich lese jetzt mal genau diese Sachen, worum was es geht. Es heißt bei euch, liebe deine Mitmenschen und hasse deine Feinde. Witzigerweise steht es so explizit nicht im Alten Testament, aber sag mal durch die Tradition oder das, was die Juden damals auch gelebt haben, die Pharisäer, stimmt es dann schon. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse wie Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr euch etwa dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur eure Freunde liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Und dann werden die Augen noch größer und du denkst jetzt, ja, wie soll das gehen? Aber wir sehen nur ganz oben. Ganz oben gibt es dann das kleine Fähnchen, ganz oben, vielleicht habt ihr es vorher gesehen. Und der Gipfel, eigentlich die Spitze der Bergpredigt, ist Matthäus 5, Vers 48, wo es heißt, ihr aber sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Das ist das Level. Vollkommen sein wie der Vater. So wie Gott. Eine der leichtesten Übungen, finde ich. So sein wie Gott. Und trotzdem, das finde ich das Spannende, ist es ein Auftrag von Jesus. Und jetzt, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt Perfektion. Ja? Es geht nicht darum, vollkommen in Form von deutscher Perfektion oder sowas, sondern vollkommen meist hier, ich sag mal, so zu denken und ein Herz zu bekommen, wie Gott es hat. Es ist auch ein Weg. Es ist nicht so, müsst ihr plötzlich sein, sondern auf dem Weg, ihr sollt immer so mehr werden wie Gott. Diese Liebe in dem Herzen soll sich immer weiter ausprägen. In diese Liebe Gottes hineinzuwachsen. Und das ist das Besondere oder das Außergewöhnliche an der Lehre von Jesus. Er führt quasi das Alte Testament weiter, ja, und zeigt, hey, wir müssen weiterkommen, auch als Christen. Ich sage es mal so, das Alte Testament ist die sogenannte Kasualethik. Es gibt einen Fall und wenn man das nicht richtig macht, gibt es halt einen auf dem Deckel. Basta. Ich sage mal, jede gute Gesetzgebung ist so. Ja. Es gibt Fälle und da muss man danach handeln. Und Jesus schwenkt und steigert das quasi, indem er dann sagt, geht mal von dem weg noch und geht eher nach innen. Eine Gesinnungsethik. Das heißt, wie kann ich diese Probleme vielleicht nochmal anders lösen? Mit Liebe vielleicht verändern. Aber vielleicht jetzt schon mal als Vorspann, im persönlichen Rahmen. Komme ich nachher noch drauf. Okay, und dann, nur mal so, dass man es noch mal kurz weiß, dass man es vor Augen hat, danach geht es dann wieder runter. Ja? Also am Anfang die bessere Gerechtigkeit. Ihr müsst besser sein wie die Pharisäer, wie die ihre Gesetze ausleben, Punkt für Punkt und Buchstabe für Buchstabe. Es muss vom Herzen herkommen. Und jetzt sagt er, und jetzt müsst ihr es auch lieben. Ja? Ich helfe euch da dabei. Almosen, wenn ihr Almosen gebt. Es geht hier nicht um Disziplin oder irgendwie Gehorsam, sondern eigentlich geht es darum, was der David letzte Woche gepredigt hat, das ist fette Genug. Ja, ihr habt genug. Also dann braucht ihr auch nicht mehr. Und das macht er deutlich durch diese 7 anderen Punkte. Almosen geben. Hey, wenn du Geld gibst, dann mach so, dass keiner mitkriegt. Nicht so, tada, Achtung, hier mein Scheck überreiche ich Ihnen. Zeitung, keine Ahnung was alles. Ja? Wenn du Almosen gibst, dann ganz heimlich. So, dass es nur Gott mitkriegt. Dann hast du deinen Lohn im Himmel. Wenn du ihn hier auf der Erde schon hast, dann klatschen alle, dann ist er weg. Ja? Nur für Gott. Eine ganz enge Beziehung zu ihm. Beten. Wenn du betest, sollst du dann vorne hinstehen, wie es die Pharisäer früher gemacht haben. Herr, tata, guck mal, wie gut ich beten kann. Stundenlang. Auf der Straße am besten. Ich schäme mich nicht dafür. Ja? Und er entgegnet und sagt, betet lieber daheim. Im stillen Kämmerchen. Ich gebe euch noch einen guten Tipp. Das Vaterunser. Das soll euch auch ein bisschen helfen. Könnt auch damit rein. Fasten kennen wir ja nur begrenzt. Ja? Damals war das üblich. Allerdings auch wieder so, Freunde, ich faste jetzt. Ja? Ich werde nichts essen eine Woche für den Herrn. Ja? So. War damals so ein bisschen üblich. Ja? Und er sagt, wenn ihr fastet, dann so, dass es keiner merkt. Ja? Dass nur der Vater im Himmel es merkt. Also man merkt richtig schön, ja, gelebte Gerechtigkeit für euch privat, für euch mit dem Herrn. Aussammeln. Er sagt, hey, ihr könnt sammeln wegen mir, aber es wird euch nichts bringen. Ja? Sammelt lieber Schätze im Himmel. Also für alle, die irgendwas sammeln, ich sammle ja auch Dinge, ja, zum Beispiel VfB-Panini-Bilder. Ich weiß genau, es ist völlig für Umme. Ja, das wird nicht mein Lebenssinn werden. Irgendwann mal verbrennen die, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Völlig wurscht. Ja? Er sagt, sammelt nicht, sondern sammelt lieber Schätze im Himmel. Das ist viel, viel wichtiger. Sorgen um Klamotten, um Haus, um Finanzen, ich weiß nicht was. Jesus sagt, sorgt euch nicht drum. Guckt mal die Vögel auf der Wiese oder im Himmel, die Blumen auf dem Feld. Der Vater schaut nach ihnen. Was macht ihr euch Sorgen? Ich bin für euch da. Und richten. Richtet nicht, indem er auf die anderen schaut, sondern was siehst du denn? Splitter in dem, im Auge deines Gegenübers und siehst den eigenen Balken nicht in deinem eigenen. Auch da wieder. Ne? Hey, guck auf dich. Schau lieber, was Gott mit dir vorhat. Und aus dieser Versorgung heraus, aus diesem, was einem praktisch Gott alles auch gibt, kommt dann am Schluss diese schöne Zusammenfassung. Alles nun, was euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Alles nun, was euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das, wo Jesus quasi alles umdreht. Bei uns heißt es ja oftmals, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja? Das ist so die, sag mal, die normale Ethik. Ja? Ich soll nichts Böses machen, weil ich will das Böse auch nicht. Und Jesus dreht es aber und sagt, hey, alles nun, was ihr wollt, was euch die Leute tun sollen, also positive Dinge, schöne Dinge, das tut ihnen auch. Und deswegen sagt er dann ganz am Schluss, jetzt sind wir da unten in der Ecke wieder bei den Jüngern, fasst er das nochmal schön zusammen. Und er sagt, im Himmel werden nicht die Leute sein, die sagen, Herr, Herr, einen riesen Maul haben. Im Himmel werden die sein, die seinen Willen tun. Und er schließt die Bergpredigt ab mit diesem netten Gleichnis von diesen zwei Männern, die eine auf Sand sein Haus baut und der andere auf Felsen. Und dann kommt ein großer Sturm und das Haus, das auf Sand gebaut worden ist, bricht zusammen. Und das, wo auf Felsen gebaut ist, bleibt stehen. Und die Schlussessenz ist, dass er sagt, Der Mann, der sein Haus auf Felsen gebaut ist, ist einer, der Gottes Wort hört, das hat der andere auch, und tut. Es macht. Nicht nur sagt, ja, habe ich alles verstanden, mach aber nichts. Es ändert nichts in meinem Leben. Und das alles im Rahmen dieser Bergpredigt. Schön, wenn ihr die Bergpredigt verstanden habt, aber ihr sollt sie auch tun. Darum ist es so wichtig, dass man diesen Rahmen kennt. Was sind die Kernelemente? Weil wenn ich die nicht verstanden habe, werde ich die Bergpredigt, so wie ich sie jetzt mehr oder gerade so angedeutet habe, auch vor allem mit der Feindesliebe, nicht schaffen. Das Allerwichtigste ist, die Bergpredigt ist für die Jünger und nur in der Versorgung mit Jesus. Das heißt, die Bergpredigt braucht den Bergprediger. Und die Bergpredigt ist auch nur für die Jünger und nicht für alle. Da gibt es andere Dinge. Und es braucht Jesus. Keine Bergpredigt ohne Bergprediger. Klar, es gibt manche, die das vielleicht auch so probieren. Meistens endet es damit, dass man halt ganz tief Luft holt. Ja, ja, ich mache jetzt auch nichts, noch mehr. Und irgendwann macht es dann Boom. Und derjenige fliegt einem um die Ohren, ja, wenn man sich halt jedes Mal nur auf die Zunge beißt. Ja, aber irgendwann mal explodiert halt einer. Und das ist nicht damit gemeint, ja? Sondern es muss wirklich von einem tiefen Herzensverständnis kommen. Und das musst du haben. Und jetzt machen wir das mal praktisch mit unserem Beispiel. Was heißt das jetzt? Jetzt, kann man das, jetzt haben wir dieses Ganze drumherum gut vor Augen. Was heißt das jetzt für unser Schachspiel? Ist natürlich ein Gag, ist natürlich völliger Quatsch, hier mit Feindesliebe zu kommen, ja? Ein Spiel ist ein Spiel, Bayern München gewinnt oder verliert, diesmal haben sie verloren, wie gut. Ja. Leverkusen spielt gegen Stuttgart, dann verliert Stuttgart, könnte ich heulen. Ja. Es ist nur ein Spiel. Geht es nicht um Feindesliebe, ich habe mir es auch sogar schon abgewöhnt, beim Fußballspielen zu beten. Es ist einfach ein Spiel. Ja. Man wird nur enttäuscht. Und wenn es nach dem Beten gehen geht, wird ja Brasilien immer Weltmeister werden. Ja. Aber ist nicht so. Die wirklich nicht sagen, verlieren sogar mal 7-1 gegen Deutschland. Ja. Im Spiel geht es einfach nur um Spiel. Und da hat Feindesliebe einfach gar nichts zu suchen. Das ist einfach nett. Und wenn einer sagt, hey, du bist doch Christ, vielleicht solltest du mich gewinnen lassen, sage ich, jetzt gerade erst recht nett. Okay, gehen wir aber eins weiter. Unser, ich sag mal, ich überspring mal, wo es eben auch nichts zu suchen hat. Klar, ihr ahnt schon, aha. Ja. Und trotzdem muss man das wissen. Gehen wir aber eins weiter zum Staat. Auch dort gehört die Feindesliebe nicht hin. Das ist der strafrechtliche Raum des Staates. Und ich sag mal, was böse ist, muss im staatlichen Rahmen auch böse bleiben. Vor allem, sage ich jetzt mal, bei schweren Straftaten. Sag mal, wenn ich jetzt Peter angucke und sage, Peter, wie wäre das, ja, als du Polizist warst und da war irgendwie ein schwieriges Verbrechen, vielleicht sogar ein Mörder, und man sagt, hey du, ich bin Christ, komm, du darfst gehen. Ja? Ey, das geht gar nicht. Ja, versteht ihr? Das geht hier, hier geht es um Recht und Recht muss Recht bleiben. Man muss persönlich, kann man auf sein Recht verzichten, das mag sein. Ja? Aber ich darf, wenn ich, sag jetzt mal, im Staat bin, muss jeder wissen, was gut und böse ist. Und wenn ich das nicht mache, werdet ihr merken, dass euch das Böse auf der Nase rumtanzen wird. Und das steht auch in Römer 12, wunderschön aufgeschrieben. Und immer wissen, ja, Römer waren damals gegen Israel, ja, da gab es Verfolgung, da gab es zum Teil Mord und Totschlag. Und trotzdem schreibt Paulus dann das, jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Kann man sich jetzt auch viel unterhalten, was das bedeutet für manche Staaten. Aber jetzt einfach mal fressen. Ja? Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden. Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu fürchten. Das muss nur, wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist und euer Verhalten wird Anerkennung finden. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten. Denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handeln im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestrafen, die Böses tun. Klar, hier kommt schon wieder unbestechlich, ja, es gibt gewisse Dinge und ich weiß, man kann jetzt ganz viel darüber diskutieren, ab wann ist ein Staat noch gut, wann muss ich vielleicht dagegen, wann muss ich vielleicht sogar Widerstand bringen, ja? Aber so, ich sage es mal, in unserem Rahmen erstmal, wo wir sind, hat Feindesliebe eigentlich beim Staat nichts verloren. Hier geht es um Gut und Böse. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von 2 Jahren. Da ging es um Christ und Politik. Und da habe ich euch dieses Beispiel gezeigt. Diese 2 Reichlehre von Luther. Es gibt verschiedene andere, aber ich finde die am einfachsten. Und da sieht man, alles, was in der Welt passiert, da geht es um Recht, da geht es um das Schwert, also um Gericht, da geht es auch um, dass man praktisch auch mit Gewalt dagegen geht. Ja? Das Ziel ist Ordnung durch das Gesetz. Dass jeder Mensch weiß, um was es geht. Egal ob Christ, Nicht-Christ, Hindu, mit Gott, ohne Gott, wurscht. Ja? Alle brauchen eine Ordnung und die muss gut geführt sein. Die kann christliche Züge drin haben, muss aber nicht. Aber es muss für jeden klar sein, was gut und böse ist. Und da dagegen eben das Reich Gottes, ich sag mal das unsichtbare Reich Gottes, das Jesus aufgestellt hat. Und dort sind andere Regeln, da geht es um das Wort Gottes, den Heiligen Geist, Vergebung, Veränderung durch Gesinnungsethik. Es verändert sich was. Es hat aber nichts mit dem zu tun. Und jetzt sage ich jetzt mal, ein Richter, der Christ ist, muss ganz klar handeln. Der muss die Leute verurteilen, der muss die ins Gefängnis stecken. Auch mal zum Schutz von anderen. Privat kann der Richter ganz andere Dinge vielleicht machen. Er kann vielleicht sagen, ich, wenn es vielleicht um ihn persönlich geht, ich vergebe dir, aber ich stecke dich trotzdem ins Gefängnis. Ja? Recht muss Recht bleiben, aber mein Herz kann sich ja anders verhalten. Als Privatperson kann ich vergeben, als Staat nicht. Das würde zum Chaos führen. Stellt euch vor, eines meiner Kinder wird umgebracht werden. Und ich würde jetzt sagen, ach, Feindesliebe, ich lasse ihn laufen. Weil ich so nett bin, weil ich Pastor bin. Hört sich vielleicht nett an. Aber wer weiß, wen er als Nächstes umbringt. Es geht ja gar nicht nur um mein Kind. Es ist ja auch Schutz gegenüber den nächsten Kindern, die es vielleicht gibt. Also da habe ich auch eine Vorsorgepflicht, auch als Christ. Unterschätze niemals das Böse. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Wenn es um Staaten geht, gleich zweimal nicht. Ein Staat, der angegriffen wird oder an dem Terroranschläge verübt werden, das muss Konsequenzen haben. Es muss jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, eine kriegerische Auseinandersetzung sein. Das kann auch Diplomatie oder sonstige Dinge sein. Aber es muss was passieren. Das Böse wird so unweigerlich weitergehen. Wie schon einmal gesagt, stellt euch vor, Ukraine. Ja, nehmt euch ruhig das restliche Land. Und Putin sagt dann, ach ja, weil ihr so nett wart, höre ich auf. Ey, das weiß doch jeder schon, wohin die Reise geht. Ja? Das ist doch die Angst, wo jeder sagt, wir trauen dem keinen Meter keinen Meter trauen wir dem. Wenn er das Land kriegt, wird er sich das nächste nehmen. Warum auch? Wenn ich Großrussland wieder aufbauen kann? Echt schwierig. Israel, die jetzt gegen die Hamas kämpft, wenn die jetzt gesagt haben, okay, das war jetzt echt nicht gut, also ihr wisst hoffentlich, was alles passiert ist bei dem Massaker, was für furchtbare Dinge. Und da merkt man, was in den Menschen an Böse manchmal steckt. Das ist unglaublich. Ich sage euch keine Details, viele wisst ihr vielleicht auch. Holocaust, genau das gleiche in Grün. Für was ist der Mensch imstande, wenn man ihn laufen lässt? Und dem musst du Einhalt gebieten, weil er kommt nicht von alleine zur Einsicht. Es gibt, ich sage jetzt mal, keinen Politiker, der irgendwo mit Macht und Gier hat. Ein Politiker, der Macht und Gier vor Augen hat, der wird früher oder später einfach zum Tier. Seine Regeln sind die richtigen Regeln und keiner wird ihn aufhalten. Und da kannst du noch so nett reden und noch so viel Feindesliebe üben. Er wird dich einfach töten. Es gibt Krieg und keiner geht hin. Das haben wir, glaube ich, gelernt aus den letzten Jahren. Das ist einfach Quatsch. Wenn keiner hingeht, kommt der Gegner und überrennt dein Land. Frieden schaffen ohne Waffen, ich weiß, geht ja um Atomaufrüstung und sowas, aber so die grundsätzliche Frieden schaffen ohne Waffen, du musst dem Bösen Einhalt gebieten und da musst du vielleicht auch was dagegen stellen. Vielleicht manchmal auch Waffen, vielleicht manchmal einfach auch ein starkes Rückgrat oder klare Positionen. Wir dürfen das Böse nicht verharmlosen. Epheser 6 finde ich da eine ganz schöne Bibelstelle. Es geht da natürlich um den geistlichen Kampf. Und trotzdem merken wir in dieser Dimension auch, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalte des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Der Teufel kennt keine Gnade. Und das muss ich mir als Christ merken. Und im Staat und Staat und Völkerrecht kann der umso mehr treiben, wenn ich eben nicht dagegen stehe. Okay, Feindesliebe weder beim Spiel noch im Staat noch im Völkerrecht. Wo dann? Bleibt natürlich das kleine Lego-Männchen im Büro übrig, im persönlichen Bereich. Er hat es den Jüngern gesagt. Er hat es den Politikern gesagt oder den Richtern oder den Polizisten. Er hat seinen Jüngern gesagt, die ihm nachfolgen, die abhängig von Jesus waren. Ganz wichtig, er hat seinen Jüngern gesagt, ich kann es aber nicht einfordern. Finde ich spannend, dass das Jesus so gar nicht nochmal irgendwie bekräftigt hat. Er hat es vorgelebt. Ja? Aber ich muss es selber für mich irgendwie schauen, wie komme ich da ein bisschen durch. Manchmal, ihr merkt, es wird ein bisschen schwammig auch, manchmal muss ich als Christ vielleicht auch mal tatsächlich trotzdem das Recht mir deutlich machen, dass derjenige gegenüber vielleicht weiß, okay, ich bin im Unrecht. Es gibt so einen ganz wichtigen Satz, der heißt, ich darf kein Rechtsopfer geben. Ich kann auf mein Recht verzichten. Aber ich darf nicht sagen, ist egal. Sondern du musst sagen, es ist nicht in Ordnung. Aber von meiner Seite aus lasse ich das jetzt mal. Ich sage mal, bei einfachen Dingen zum Beispiel Kirschen klauen. Vielleicht kennt ihr ja noch diese nette Werbung von Allianz. Vor 40 Jahren. Ja. Wenn nicht, schön, dann schaut euch mal. Ich fand das ganz nett für das Thema Feindesliebe im persönlichen Rahmen. Recht einfordern und trotzdem.
Mit einem Nachbarn voller Neid ist nicht gut Kirschen essen. Vom Zaun bricht dann auch noch ein Streit. So kommt es zu Prozessen. Für Rechtsschutz sorgt die Allianz. Sie hilft Ihnen bei Klagen und eine höhere Instanz bereinigt die Streitfragen. Denn wer sich Allianz versichert, der ist voll und ganz gesichert. Der schließt vom ersten Augenblick ein festes Bündnis mit dem Glück. Eine Allianz fürs Leben.
Damals wie heute. Hoffentlich Allianz versichert. Die Allianz Rechtsschutzversicherung.
Okay, ich wünsche mir jetzt eine Spendenquittung von der Allianzversicherung hier in der Nähe oder so, ja? Also es macht ein bisschen deutlich. Einerseits schon auch manchmal muss man aus Recht einfordern, dass derjenige auch weiß, er ist im Unrecht. Aber dann auch wieder zu sagen, und jetzt lass uns wieder gut aufeinander zugehen. Also dann auch ihm wieder die Hand auch reichen. Ich finde es spannend, dass eben auch bei Jesus das immer wieder durchschimmert. Vielleicht erinnert ihr euch, als er gefangen genommen wird und wird dann vor den hohen Priester und wird dort verhört. Und dort kriegt er dann eine Ohrfeige von dem Tempeldiener, der schlägt ihn. Und Jesus hat dann interessanterweise nicht die andere Wange hingehalten, wie er es ja eigentlich in der Bergpredigt gesagt hat. Sondern er hat gesagt, warum schlägst du mich? Er fordert damit das Recht ein. Er sagt, Moment mal, was du tust, ist nicht in Ordnung. Das sage ich hier nochmal ganz deutlich. Vielleicht hat er danach dann die andere Wange hingehoben. Aber er sagt erstmal ganz klar, es gibt hier kein Rechtsopfer. Ich sage erstmal, was richtig und was falsch ist. Und dann können wir praktisch auch weiterreden. Aber auch weitergehend. Ja? Er wird gekreuzigt. Natürlich wollte er das, er wollte vor uns Menschen sterben, dass wir unsere Sünde auch loswerden können an ihn. Und trotzdem, wenn Jesus dann am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter seinen Füßen werden gerade seine Kleider verlost. Er wurde vorher gerade noch gekreuzigt. Und zu diesen Menschen, die ihn töten, sagt er zu Gott: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Feindesliebe. Im Herzen Liebe für den Einzelnen. Paulus, auch er fordert sein Bürgerrecht ein, als er vor Gericht kommt. Wenn er nicht Römer gewesen wäre, wäre es ihm anders ausgegangen. Aber durch dass er sein Römerrecht eingefordert hat, darf er praktisch vor den Kaiser noch kommen. Und trotzdem schreibt er in Römer 12, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will's vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deine Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Auch hier merkt man diese Feindesliebe-Gedanke, diese Herzenshaltung. Kein Rechtsopfer, aber ein freiwilliger Rechtsverzicht. Und ganz wichtig finde ich bei diesen ganzen Sachen, dass nicht der Christ irgendwie dumm dasteht. So, ich weiß auch nicht, was ich meine. Ja, gut, dann schlag mir halt nochmal. Ja? Sondern es geht hier wirklich eine ganz bewusste, wenn mir einer eine Ohrfeige gibt, dann stehe ich nicht hin und dann schlag halt noch die andere. Sondern ich muss dann hinstehen. Ich muss eine Stärke zeigen. Wenn einer mir mein Hemd nimmt, hey, dann nimm noch mein Mantel. Ja, dann nimm halt meinen Mantel noch. Gut. Okay, komm. Wenn du so wenig hast, kriegst du ihn doch. Ich glaube, das macht Wirkung. Es gibt in der Kirchengeschichte, sag mal, sicherlich drei Menschen, die da in der Hinsicht sicherlich ein riesiges Vorbild sind. Und der eine oder andere kennt die ja ganz bestimmt auch, Corinne ten Boom, ja, die im KZ einen Peiniger hatte, der sie wirklich gequält auch hat. Und dem begegnet sie später. Sie sagt, na, das war einfach. Aber sie hat gewusst, ich muss dem Mann vergeben. Das heißt, nicht den Holocaust nett reden. Das ist und bleibt Unrecht. Aber diesem Wärter persönlich zu vergeben, das war schwer. Aber sie hat gemeint, als sie das getan hat, im Gegenüber, ist für sie fast der Himmel aufgegangen. Dietrich Bonhoeffer, jemand, der auch im Widerstand war, der auch gewusst hat, jetzt gegen, ich sag mal, Hitler dagegen zu gehen, ist eine Gratwanderung, wenn ich weiß, was in der Bibel drinsteht. Man macht sich auch als Christ vielleicht schuldig, aber es gibt manchmal, muss man den kleineren Scheiß auf den Wühlen, sag ich jetzt mal. Es ist nicht einfach, manchmal ethisch zu handeln. Und trotzdem, was man merkt, als er in Tegel im Gefängnis war, hört man dann immer wieder auch, wie die Wärter beeindruckt waren von seinem Glauben, aber auch von seiner Liebe. Dass sie ihn wertgeschätzt haben, ihn als Gefangenen. Und sein letzter Satz war, dies ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens, bevor sie ihn dann aufgehängt haben. Nicht verbittert, sondern in Liebe für seine Menschen um ihn herum. Und vielleicht jemand, der nicht ganz oftmals vor Augen kommt, Nelson Mandela. Das habe ich im Buch vor kurzem gelesen bei der Margot Käßmann, fand ich irgendwie spannend. Nach 27 Jahren wird er entlassen. Ich habe irgendwie Bilder noch so ein bisschen vor Augen, wo der entlassen wird. Eigentlich müsste man ja denken, ich sage jetzt mal, ein verbitterter Mann, ja, dem er aufgrund, weil er gegen die Apartheid war, irgendwo gefangen genommen wird. Nach 27 Jahren. Keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich so aus dem Gefängnis rauskommen. Ja? Und er kommt mit einem Strahlen aus dem Gefängnis. Verändert mehr oder weniger durch seine Anwesenheit das halbe Land. 4 Jahre später wird er zum Präsidenten gewählt. Und jetzt kommt das Spannende. Er könnte ja jetzt eigentlich einen Gegenschlag machen gegen das Apartheidsregime. Da sind ja noch viele da. Was macht er? Er gründet eine Wahrheits- und Versöhnungskommission, um das Volk zu versöhnen. Schwarz mit Weiß. Es hat nicht alles gut geklappt. Aber der Versuch, quasi hier kein Tribunal zu machen oder auch keine Generalamnestie für alle Täter und Täterinnen oder sonstige Dinge, ja, gab sicherlich ein paar Dinge, die auch nicht so einfach waren, aber er hat es versucht, sage ich jetzt mal, tatsächlich auch als Politiker da Versöhnung mit reinzukriegen, damit diese Eskalation nicht irgendwann mal später wieder losgeht. Und er hat dafür auch später auch den Friedensnobelpreis bekommen. Persönlich seine Feinde zu lieben. Wie das aussieht, ist vielleicht jetzt ganz praktisch jedem selber überlassen. Vielleicht habt ihr eure Feinde jetzt gerade schon vor Augen. Und denkt euch, was heißt das jetzt? Und ich finde es spannend, man kann das jetzt auch gar nicht so sagen. Ich finde es gerade spannend in dieser Gesinnung, dieses Herzens. Was würde das bedeuten? Ich habe ein schönes Beispiel gefunden. Aus Südchina. Also wirklich passiert. Kennt ihr ja Reisfelder, die so terrassenförmig irgendwie angeordnet sind. Und Reis braucht viel Wasser. Jetzt aber wie auf dem Berg ist ja kein Wasser. Ja? Also haben die ja ihre Bewässerungssysteme und sie müssen dann immer so mit so Treträdern, müssen sie dann das Wasser quasi in diese verschiedenen Felderebenen eben einpumpen. Und jeder hat halt so sein Feld und der eine war Christ. Und unter ihm, da hat der Nachbar, hatte zwei andere Felder noch drunter. Und er hat sich dann halt bemüht, hat dieses Feld mit bewässert. Reis braucht ja sehr, sehr viel Wasser, muss ja immer im Wasser stehen. Und das hat er dann gemacht. Hat sich gefreut, ging nach Hause, kommt am nächsten Tag, hat der Nachbar ein Loch gegraben in den Erdwall und das Wasser lief ab in das untere von dem Nachbar. Dann hatte der schön Wasser und er hatte nichts. Jetzt hat er gedacht, naja gut, das war vielleicht jetzt ein Unfall, aber er hat schon geahnt, vielleicht auch nicht. Er war schon ein bisschen dicken Hals, aber ich bin ja Christ. Ja, okay. Hat er wieder sein Feld schön vorgepumpt, hat euch das Loch verschlossen, ja. Nächsten Tag wieder leer, wieder aufgebrochen, am dritten Tag, am vierten Tag wieder. Oh, was soll er noch machen? Am liebsten wäre er zu dem Nachbar gegangen und hätte ihm gleich eine gebatscht in der Richtung. So wütend war der. Und doch hat eine Stimme gesagt, frag doch erst mal andere Christen. Dann ist er in seine Gemeinde, hat so die Älteren gefragt, die Ältesten, und die haben dann, er hat alles gesagt, er hat gesagt, ich war geduldig, ich habe vergeben, aber der hält mich zum Narren, der ärgert mich, das macht er mit Absicht, bestimmt, ja, vielleicht gerade, weil ich Christ bin. Was ist jetzt richtig? Und dann beten sie zusammen, die Ältesten, und irgendwann mal sagt ein älterer Bruder, wir sind armselige Christen, wenn wir nur das Richtige tun. Wir sind armselige Christen, wenn wir nur das Richtige tun. Nein, als Christen können wir mehr tun, was nur richtig ist. Wir können lieben. Tja, mit dem Gedanken ist dann der Chinese nach Hause und hat sich gedacht, was mache ich? Dann ist er am nächsten Morgen hin, hat am Morgen das Feld seines Nachbarn bewässert und am Nachmittag des Felds sein eigenes Feld. Und als dann der Nachbar kam in der Nacht, um wieder aufzubrechen, hat er gemerkt, ich habe ja schon Wasser. Und oben ist auch Wasser. Das ist jetzt aber komisch. Das macht jetzt auch keinen Sinn. Ja? Und er war so fragend, dass er zu dem Christ hingegangen ist und hat gefragt, warum. Er hat sich entschuldigt. Er hat versprochen, diesen Wall nicht mehr zu durchstechen und hat ihn auch gefragt, woher diese Kraft denn eigentlich nimmt. Und hat sich für den Glauben geöffnet und ist dann auch Christ geworden. Dank dieser Feindesliebe im persönlichen Rahmen. Und trotzdem braucht es Kraft. Woher die kriegt, sagt euch jetzt gleich das nächste Lied.